Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Tag 4 ist zur Hälfte beendet der US Open. Wir kennen die ersten Drittrundenteilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir müssen allerdings auch über den gestrigen Tag noch sprechen. Herzlich willkommen zum dritten Daily von Chip and Charge zu diesen US Open 2025. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich möchte als erstes mit dir unser Fashion-Publikum bedienen, weil wir sind ja auch ein inoffizieller Fashion-Podcast. Und ich möchte fragen, hast du diese weißen Trick-T-Shirts von Adidas schon gesehen? Also diese zweite Kollektion quasi. Alexander Zverev ist einfarbig zum Beispiel, also diese erste Kollektion, dann gibt es noch eine zweite.
Ich muss mit Nein antworten.
Auf jeden Fall, das sind weiße Shirts und die haben so an der rechten Seite haben sie sowas, so einen Farbverlauf. Und okay. Da denke ich immer, das sieht so ein bisschen aus wie im Krimi, wenn einer angeschossen worden ist und jetzt dann durch das T-Shirt blutet. Das sieht ganz, ganz hässlich aus.
Guckst du etwa Tatort?
Zwischendurch. Also nicht, ich bin kein Tatortgucker in dem Sinne, der jeden Sonntag das guckt. Aber es ist so, dass, also ich gucke ja Krimis zwischendurch und also das sieht wirklich so aus, als ob da jemand angeschossen worden ist und dann die ganze Seite voller Blut ist. Also ich weiß nicht, was der sich da gedacht hat, um Himmels Willen.
Also ich habe genauso viele Tatorte wie James Bonds und Star Wars gesehen.
Ich habe gerade um Himmels Willen gesagt, weil Alejandro Davidovic Fokina mal wieder auf die dramatischst mögliche Art und Weise verliert. Das werden wir gleich besprechen.
Hoffentlich sieht er da nicht so aus.
Ja, nee, er hat so ein Adidas-T-Shirt an. Deswegen, ich gucke es gerade nebenher. Wir müssen über das sprechen, was letzte Nacht passiert ist. Wir können leider nicht immer die Night Sessions mit betrachten. Das tut uns leid, aber die geht in diesem Jahr nicht. Wir versuchen aber, euch und eurem Wissensdurst möglichst gerecht zu werden. Wir wollen ein paar Matches von gestern aufarbeiten. Und ein Match von gestern, das ist das von Daniel Altmaier gewesen. Der hat nämlich gestern sein Match gegen Hamad Medjedovic nach 4 Stunden 49 Minuten mit 6:4 im fünften Satz gewonnen. 7-5, 6-7, 7-6, 6-7, 6-4. Daniel Altmaier entwickelt sich so langsam zum Kartenverkäufer für Ground-Tickets in den ersten Runden bei Grand Slams.
Ja, und zum Schreck für Medjedovic.
Ja.
Denn French Open war doch auch.
Genau.
Oder hat da Medjedovic aufgegeben? Irgendwie sowas war das, ne?
Ja, auf jeden Fall hatte da Medjedovic. Hatte da auch Altmaier gewonnen, vorher in Montpellier oder Metz, eins von beiden, da hatte Medjedovic im Halbfinale gewonnen.
Okay.
Ja.
Ja, also Medjedovic, wunderbar talentierter Spieler, aber ihm geht das ab, was Altmaier halt wirklich entwickelt hat. So eine gewisse Konstanz, so eine Physis, so eine Nervenstärke in den Momenten, die dann halt auch wirklich gebraucht wird. Und der, glaube ich, können wir jetzt wirklich auch feststellen, ist so im Moment im Zenit seiner Karriere. Ich weiß gar nicht, ob so viel weiter nach oben geht. Aber er hat jetzt über die letzten 3-4 Jahre doch ein paar erinnerungswürdige Matches gesammelt. Man denke nur an diesen Sieg damals gegen Jannik Sinner. Aber jetzt eben auch bei den French Open, da war doch auch so ein Ewig-Match dabei. Jetzt das hier, also das kriegt er im Moment sehr gut hin. Und Medjedovic, der wirklich sehr viel Talent hat, beißt sich im Moment ein bisschen an Altmaier bei den Grand Slams die Zähne aus. Und irgendwie ist Altmaier abseits vom Rasen im Moment so ein bisschen so eine Benchmark für gewisse Spieler in Grand Slam-Turnieren.
Er hat sich inzwischen so ein kleines Image dann auch aufgebaut. Die Hartplatz-Saison im Frühjahr war ja sehr gut für ihn und wir haben immer darüber gesprochen, dass Altmaier einer ist, der abseits des Sands einfach nicht klarkommt. Aber jetzt steht er zum Beispiel im Race schon wieder unter den Top 50 und hat sich hier eine relativ gute Saison zusammengeschraubt. Und ich weiß nicht, ob es in die dritte Runde noch gehen wird. Er muss jetzt gegen Stefanos Tsitsipas spielen, der halbwegs überzeugend in seiner ersten Runde war und vor allen Dingen nicht so diesen Kraftverbrauch gehabt hat wie Altmaier. Und trotzdem kann man sagen, ich glaube, der ist mit seiner Saison schon relativ zufrieden, auch wenn er noch größere Ziele hat. Er hat gesagt, er möchte gerne bei den Australian Open gesetzt sein.
Boah, das wird natürlich schwer. Also ja, da müsste er wahrscheinlich schon einen Turniersieg schaffen im Herbst und dann vielleicht noch bei einem Tausender ein Viertelfinale und am besten hier das Achtelfinale, sonst wird das vermutlich zu schwer. Aber ich glaube, er hat schon etwas geschafft in dieser Saison, wo er sich so lange nach gesehnt hat und das ist sich etablieren in diesem in diesen, oder vielmehr etablieren bei diesen Top 100 Spielern, die ernst genommen werden, die relevant sind. Und er lief für eine Zeit lang, für ein paar Jahre unter so einem bisschen im Leichtgewicht, weil er viele seiner Resultate auf Challenger-Turnieren geholt hat. Wenn es dann auf die großen Bühnen ging, ist er relativ schnell gestolpert, hat viele Matches verloren und jetzt ist er da angekommen, glaube ich, wo er sich selber sieht. Und klar, jetzt kommt es dann darauf an, wenn er wirklich gesetzt werden will, noch mehr von Woche zu überzeugen. Aber ich glaube, das war schon ein wichtiger Schritt für die Selbstwahrnehmung von Altmaier.
Das auf jeden Fall. Daniel Altmaier ist jetzt oder steht jetzt in der zweiten Runde und wird jetzt in dieser zweiten Runde auf Stefanos Tsitsipas treffen. Und das ist dann ja auch eine Geschichte, wo wir sagen müssen, das kommt ein bisschen überraschend, dass Stefanos Tsitsipas gegen Alexandre Müller nach verlorenem ersten Satz dann am Ende sogar relativ überzeugend gewinnt mit 4-6, 6-0, 6-1, 7-6. Tsitsipas braucht jedes Ergebnis, was er bekommen kann. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf das Match morgen gegen Daniel Altmaier. Das ist eine Geschichte, die morgen dann laufen wird. Eine andere Geschichte ist die von Alexander Zverev. Der hat gestern seine erste Runde, beziehungsweise heute Morgen seine erste Runde gehabt und die hat er souverän bestritten. Gegen Alejandro Tabilo 6-2, 7-6, 6-4 hat er gewonnen. Und er hat hinterher dann auch noch zugegeben, ja, das mit den Rückenschmerzen ist nach wie vor da und die werden auch wohl noch bei ein, zwei Wochen bleiben. Aber hier hat er sich gut gefühlt. Und ich habe den Auftritt heute Morgen ab dem Mitte des zweiten Satzes gesehen. Ich fand den Auftritt insgesamt sehr stark. Er kam mit dem schnellen Platz sehr gut klar und hat Tabilo dann gerade im Tiebreak dann in die Schranken gewiesen. Und ab dem dritten Satz war es dann so, man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Zverev diesen Satz gewinnen wird.
Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er vor dem Tiebreak noch einen Satzball abgewehrt. Ne?
Ja, genau.
Also ja, ich habe es natürlich nicht live gesehen, da habe ich noch geschlafen, aber ich würde mal sagen, die Zahlen geben eine solide Performance her. 24 Winner, 25 Unforced Errors, das würde ich sagen, ist irgendwie okay durch die erste Runde gekommen, aber jetzt natürlich von Tabilo auch nicht übermäßig gefordert worden. Wir hatten schon vorher gesagt, der ist in schlechter Form, war anscheinend auch ein bisschen angeschlagen. Also das ist jetzt nicht derjenige, der hier Zverev wirklich herausfordern wird. Klein bisschen schwerer wird es jetzt in der nächsten Runde werden, da wartet Jacob Fernley, gegen den hat er jetzt zweimal dieses Jahr gewonnen. Immer sowas wie 6-3, 6-4, 6-2, 6-4. Also das dürfte dann ähnlich verlaufen und ab dann, denke ich, wird das Turnier sukzessive schwerer werden. Aber das hier war, glaube ich, jetzt ein Reinkommen in das Turnier und ein Match, an das wir uns wahrscheinlich schon in drei Tagen nicht mehr erinnern werden.
Ja, Alexander Zverev steht jetzt in der zweiten Runde, wie gesagt. Er trifft auf Jacob Fernley. Der hat gegen Roberto Bautista gut mit 7-5, 6-2, 5-7, 6-4 gewonnen. Und dann ein Damenergebnis haben wir auch noch. Und wenn Laura Siegemund in diesem Jahr eines geschafft hat, dann bei Grand Slams sehr, sehr viele ihrer Gegnerinnen schlecht gelaunt zurückzulassen. Sie gewann gegen Diana Schneider am gestrigen Abend mit 7-6, 2-6 und 6-3 und hat mal wieder all ihre Erfahrung ausgespielt und all das, was sie und ihre Karriere ausmacht. Und Diana Schneider war am Ende wirklich komplett entnervt.
Ja, und ich habe mal wieder eine kleine Quizaufgabe für dich. Habt vielleicht auch schon klicken gehört im Hintergrund. Philipp muss den Taschenrechner rausholen.
Ja.
Was glaubst du, wie viel Prozent der Grand Slam-Siege ihrer Karriere hat Laura Siegemund in diesem Jahr geholt?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist 35? 40?
29.
29. Fast ein Drittel ihrer Karriere, ja. Grand Slam-Siege in diesem Jahr. Das ist je Ola je Dollar, ne?
7 von 24.
Ja.
Also vor diesem Jahr 17 Matches bei Grand Slams geholt, in diesem Jahr 7. Das ist schon ziemlich beeindruckend, darunter eben auch ein paar größere Namen. Jetzt auch Diana Schneider, die in der Vorwoche noch ein Turnier gewonnen hatte, der hier dann so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Und es war eine enge Partie. Am Ende hat Siegemund 4 Punkte mehr gewonnen, aber sie hat den Aufschlag von Schneider komplett dominiert im dritten Satz. Die hat da wenig Land gesehen, weder beim ersten noch beim zweiten Aufschlag. Und das haben wir jetzt schon öfter gesehen, dass Siegemund, wenn sie eine Schwäche bei der Gegnerin findet, die dann auch ziemlich kompromisslos ausnutzen kann. Es sei denn, die Gegnerin hat so viel Power, dass sie das Match dann für sich noch entscheiden kann, wie es zum Beispiel bei Sabalenka in Wimbledon der Fall war. Aber ansonsten ist Siegemund eben wirklich sehr gut darin, wenn sich die Möglichkeit ergibt, die dann auch zu Ende zu bringen. Und Schneider ist jetzt vielleicht vom Niveau in diesem Jahr nicht unbedingt Top-20-Spielerin, aber immer noch hat die besseren Resultate über das Jahr gesehen als Siegemund. Von daher ist es schon eine leichte Überraschung und für sie auf jeden Fall ein sehr positiver Sieg.
Diana Schneider ausgeschieden, Laura Siegemund trifft in der zweiten Runde jetzt morgen auf Anastasia Sacharowa. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eine Wiederauflage oder dass wir wieder ein Match bekommen, Laura Siegemund gegen Iga Świątek, beziehungsweise Laura Siegemund gegen eine Topgesetzte, so wie wir es dann auch in Wimbledon gesehen haben, als sie im Viertelfinale stand. Das waren die Ergebnisse, die wir von letzter Nacht aufzuarbeiten hatten. Und eins noch, Naomi Osaka hatte in Montreal hatte sie angekündigt, dass ihr Dress Fire sei bei den US Open und dass sie hoffentlich alle kommen würden zu ihren Matches. Sie hat gestern gegen Reed Minnen 6-3, 6-4 gewonnen und hat hinterher dann auch gesagt, Mensch, ich bin so froh, dass ich hier gesetzt bin. Ich habe vor ein paar Tagen mit Karolina Muchova trainiert und habe nur gedacht, ich bin so froh, dass ich nicht erste oder zweite Runde gegen die spielen muss. Und sie hat hier eine überzeugende erste Runde gezeigt gegen Reed Minnen und trifft jetzt auf Hayley Baptiste, die hat gegen Katerina Siniakova gewonnen. Das unsere Aufarbeitung vom gestrigen Abend bzw. von der gestrigen Nacht. Kommen wir auf die Ergebnisse zu sprechen, die heute bislang um diese Uhrzeit 23.30 Uhr stattgefunden haben. Und da fangen wir wieder bei den Frauen an und bei den Frauen gab es einige sehr interessante Ergebnisse. Und eine Spielerin, die sich jetzt so langsam aber sicher so richtig in, ich sag mal, Dark Horse Form spielt, das ist Emma Raducanu. Die hat gegen Janice Tien dieses Mal in 6-2, 6-1 gewonnen. Janice Tien hatte diese unglaubliche ITF-Bilanz in diesem Jahr und hat in der ersten Runde gegen Veronika Kudermetova mit 6-4 im dritten Satz gewonnen. Emma Raducanu, wahrscheinlich wieder nicht viele Winner geschlagen, aber sie hat hier eine ganz überzeugende Leistung gebracht. 6-2, 6-1, steht in der dritten Runde, wartet auf ihre Gegnerin und das könnte Jelena Rybakina sein, die hat gerade den ersten Satz gegen Teresa Valentova gewonnen.
Ja, fangen wir direkt mal mit den Winnern an. Beim letzten Match waren es 7, jetzt waren es 16, allerdings davon 8 Asse. Also wirklich nicht viele, aber man muss sagen, in den ersten beiden Matches zusammen halt auch nur 16 Unforced Errors gemacht. Ich würde fast vermuten, dass das niemand anders in den beiden Auslosungen geschafft hat, so eine niedrige Anzahl von unerzwungenen Fehlern zu haben. Und das ist was, das damals Raducanu auch durch das Turnier begleitet hat, als sie es gewonnen hat. Es war diese Mischung aus guten Aufschlägen, den Ball sehr früh nehmen, trotzdem dabei wenig Fehler machen, Gegnerinnen ausmanövrieren, welchen der Gegnerinnen schnell erkennen und es dann umsetzen können. Heute hatte ich das Gefühl, sie hat sich die Rückhand von Tien vorgenommen. Wir hatten angesprochen, die spielt ein bisschen wie Barty, eher eine Slice-Rückhand. Da hat Raducanu aber wenig Probleme mit gehabt. Sehr hohe Quote gehabt, fast 80% Aufschläge drin und so wird sie schwer zu schlagen sein. Und wenn es jetzt zum Match gegen Rybakina kommt, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann kann ich mir vorstellen, dass es zumindest eine sehr enge Geschichte wird und Raducanu da durchaus eine Chance in dem Match haben wird.
Das wäre dann auch eine Night Session Rybakina gegen Raducanu.
Wahrscheinlich schon. Ja. Müssten natürlich gucken, welche großen Namen sonst hier noch in dem Teil der Auslosung sind, aber ich könnte es mir auch vorstellen.
Ja, also Emma Raducanu vielleicht, wir kriegen es ja heute vielleicht noch in diesem Podcast unter, gegen Jelena Rybakina, die hat, wie gesagt, den ersten Satz gegen Teresa Valentova gewonnen. Eine Spielerin, die auch einen überzeugenden Auftritt heute hingelegt hat, das war Emma Navarro, die hat gegen Katie McNally gewonnen mit 6-2, 6-1. Ich habe das Match für Sport Europe TV kommentiert. Emma Navarro hatte so 10, 15 Minuten gebraucht, bis sie den Ball richtig im Schläger hatte, bis sie ihre Fehler abgebaut hat. Und dann von dem Zeitpunkt an gab es nur noch eine Richtung und das war in ihre Richtung. Katie McNally hat versucht, den Ball immer wieder schnell zu machen, hat auf der Grundlinie gestanden, hat versucht, Druck sofort zu machen, aber die Länge von Emma Navarro heute in ihren Schlägen, die war bemerkenswert gut und bei ihr muss man dann halt auch immer noch diesen einen Extraschlag machen und dazu war Katie McNally heute nicht in der Lage. Das war am Ende ein sehr überzeugender Auftritt von Emma Navarro, die ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus mit ihrer Form zu kämpfen hatte.
Ja, wirklich schlecht gespielt hat, schlechte Resultate hatte, hier ein Halbfinale zu verteidigen hat. Also da steht einiges auf dem Spiel für sie und sie holt das Match am Ende mit 10 Winnern und 9 unerzwungenen Fehlern. Bei McNally stehen allerdings 33. Mhm. Und McNally, die in den letzten Monaten sehr erfolgreich im Netz war, hat hier wenig am Netz reißen können, weil Navarro das gut unterbunden hat. Du hast die Tiefe angesprochen. Das zeichnet Navarro ja auch wirklich aus. Wenn sie in guter Form ist, dann macht sie den Court breit und hält den Ball tief und die Gegnerinnen arbeiten sich dran ab. Und McNally ist zwar eine gute Angriffsspielerin, aber jetzt natürlich dabei nicht so gut wie die absolute Weltspitze. Und das ist ja eigentlich die Spezialität von Navarro gewesen, genau diese Gegnerinnen wegzuräumen. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger in der nächsten Runde. Also ich erwarte zumindest kein so einfaches Match. Und ich bin gespannt, ob Navarro jetzt hier wirklich die Form gefunden hat oder ob das jetzt ein bisschen auf die Auslosung war.
Wir sprechen gleich über ihre Gegnerin, aber Emma Navarro, gerade auch ein Wort zu Katie McNally, die war fast 2 Jahre außen vor, weil sie eine Ellbogen-OP bzw. Ellbogenprobleme hatte. Und sie ist jetzt gerade so wieder zurück auf dem Weg in die Top 100 und das war ein langer, beschwerlicher Weg. Ich hatte sie zwischendurch tatsächlich also ein ganz kleines bisschen vergessen und war ganz verwundert, Anfang des Jahres, als ich sie wieder gesehen habe.
Ja, und hatte immerhin als einzige Spielerin Swiatek und Wimbledon den Satz abgenommen.
Genau. Und sie ist auch zweifache Finalistin im Doppel bei den US Open 2021
und 2020. Und hat, glaube ich, damals auch mit Swiatek bei den Junioren irgendein Grand Slam Doppel geholt.
Ich glaube auch. Ja. Also im Doppel ist sie auf jeden Fall nach wie vor eine richtig, richtig gute Spielerin und vielleicht wird sie das ja auch im Einzel, aber heute hatte sie keine Chance. Emma Navarro trifft jetzt auf Barbora Krejcikova und die hat heute gegen Moyuka Ujijima eine richtig gute Leistung wieder abgeliefert. Und wir haben das schon gesagt in der ersten Runde gegen Victoria Mboko. Es ist das gruseligste Los, was Victoria Mboko bekommen kann, weil Barbora Krejcikova mit ihrer Variabilität, mit ihrem sich strikten Weigern, einfach Fehler zu machen, weil sie da unglaubliche Winkel generieren kann, auch mit ihrer Vorhand, dass sie einfach ein unglaublich schwieriges Los ist. Und das war sie heute auch für Moyuka Ujijima. Die hatte nach ihrem Husarenstück gegen Olga Danilovic, wo sie 1-5 zurückgelegen hatte im dritten Satz, diesmal nichts zuzusetzen. Krejcikova gewinnt ganz sicher mit 6-4 und 6-2. Und ich gebe es ganz offen zu, einer gut spielenden Barbora Krejcikova schaue ich sehr, sehr gerne zu.
Tja, und stell dir vor, die gewinnt hier das Turnier.
Ja.
Es wäre zwar so überraschend wie die ersten beiden Grand Slam-Siege, aber nach beiden haben wir und andere gesagt, ja, irgendwie hat es jetzt Sinn gemacht. Und es ist, glaube ich, noch nicht ganz die Form, die jetzt zum Beispiel Wimbledon im letzten Jahr gewonnen hat, aber es ist sehr gut. Und an guten Tagen ist sie eine Top-10-Spielerin. Sie hat halt sehr große Formschwankungen übers Jahr gesehen und deswegen hat sie sich da jetzt nie über längere Zeit oben etabliert. Aber das ist jetzt schon näher an dem, was wir eben zu den besten Zeiten gesehen haben. Jetzt hat sie natürlich eine sehr schwere Auslosung. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt hier wirklich am Ende das Turnier gewinnt. Aber die Form ist schon beeindruckend. Und das ist jetzt auch ein Match auf Augenhöhe gegen Navarro. Egal, ob Navarro jetzt um einiges höher gesetzt ist, das sollte wirklich ein 50-50-Angelegenheit sein.
Ja, das glaube ich auch, dass das eine 50-50-Angelegenheit ist. Also ich glaube, das ist auch ein Match, worauf wir uns freuen können zwischen Emma Navarro und Barbora Krejcikova. Eine Spielerin, die auch nicht in Form ist und die das selber auch zugegeben hat und gesagt hat, ich spiele einfach kein gutes Tennis, hat sich hier aber jetzt in den ersten 2 Runden überhaupt keine Blöße gegeben. Jessica Pegula, 6-1, 6-3 gegen Anna Blinkova und sie trifft jetzt auf Viktoria Azarenka, die heute meiner Meinung nach auch etwas überraschend sicher gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6-3 und 6-3 gewonnen hat.
Ja, Azarenka hat irgendwie wirklich so ein bisschen ihre alte Return-Leistung hier rausgeholt. Die war ja mal wahrscheinlich sogar mit Abstand beste Return-Spielerin der Welt, hat sich hier 13 Breakbälle erspielt, gegen das durchaus gute Serve von Pavlyuchenkova hat nur 4 zugelassen. Also das ist schon eine ungewöhnlich hohe Anzahl für sie jetzt verglichen zu den letzten Jahren. Und sie hat damals dominiert mit Returns, mit ganz langen Bällen, mit Abdecken der Grundlinie. Das Ding ist, sie kann das heute nur noch in singulären Matches abrufen und nicht mehr über viele Matches am Stück. Von daher, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn das in der nächsten Runde nicht klappt. Aber an sich hat auch das Potenzial gegen Pegula. Bei der muss man sagen, die war halt heute sehr überzeugend. Das war von den Winnern her fast oder sicherlich eine der Top-10-Leistungen, die wir gesehen haben bei diesen US Open. Hat das einfach sehr souverän gemacht, sehr gut in der Offensive agiert. Wenn ihr das gegen Azarenka auch gelingt, dann würde sie es, glaube ich, relativ klar gewinnen. Aber wenn sie nicht ganz überzeugend ist und Azarenka wieder den Ball beim Return sehr gut sieht, dann könnte es doch nochmal eine etwas engere Geschichte werden.
Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Match und Jessica Pegula. Sie macht das ja auf eine ganz nüchterne Art und Weise. Sie und auch Emma Navarro, also man sieht ihnen ja nicht an, ob sie gut spielen oder ob sie schlecht spielen. Und das mag ich eigentlich auch, dass dieses Seriöse und dieses seriöse Backarbeiten, das ist nicht flashy oder so, sondern das ist einfach ganz grundsolide Arbeit und das ist Top-10-Arbeit, was sie da abliefern.
Ne? Ja, so ihre Arbeitseinstellung, ne?
Ja, ja, klar.
Irgendwas zu Hause gelernt.
Ja, genau. Christina Buchscher, die hat auch die dritte Runde erreicht und die hat gegen Alexandra Eala gewonnen mit 6-4 und 6-3. Und die Ergebnisse von Christina Buchscher in den letzten Monaten, die werden immer besser. Und es ist eine Spielerin, die inzwischen wirklich zur erweiterten Weltspitze dann vielleicht sogar zugezählt werden kann. Sie ist jetzt auf Platz 72. Das braucht noch ein bisschen, aber die Ergebnisse, fand ich in der letzten Zeit, waren für Buchscher gut. Und hier steht sie in der dritten Runde und das ist schon sehr stark.
Machen wir noch ein Ratespielchen.
Ja, bitte.
Wie viele Top-100-Spielerinnen hat sie in Grand Slams besiegt?
Noch keine?
Na doch, heute jetzt, war er zum Beispiel.
Ja, ja, heute, ja, das wäre der erste, hätte ich jetzt gesagt.
Sie hat, sind doch sieben.
Sieben.
Aber in 21 Matches. Bisher hat sie sich ein Grand Slams drauf spezialisiert, die Gegnerin außerhalb der Top 100 sehr sicher zu besiegen. Und darüber hinaus hat sie sich sehr schwer getan. Hat ja auch schon die ein oder andere Abreibung bekommen, unter anderem von Swiatek. Hat hier aber ein total cleanes Match gespielt. Also 25 Winner, 12 unerzwungene Fehler. Das ist für Buchscher sehr gut. Die ist zwar, würde ich sagen, eine, die das technisch gut macht, der aber auch so ein bisschen Biss und Power fehlen. Normalerweise. Und hier hat sie ein enges Match für sich entschieden. Da waren nur 7 Punkte Unterschied. Sie hat die wichtigen gewonnen. Sie ist hier in die dritte Runde eingezogen, genau wie in Wimbledon. Also das ist schon beeindruckend. Und so ganz jung ist sie auch nicht mehr. Mhm. Und von daher finde ich auch, kann man ihr zumindest bei den ganz großen Turnieren eine Leistungssteigerung attestieren. Es ist halt die Frage, was passiert gegen größere Gegnerinnen. Da ist sie normalerweise wirklich ziemlich chancenlos. Und was passiert hier, wenn es dazu kommt?
Sie trifft in der dritten Runde entweder auf Lulu Sun oder Elise Mertens. Das ist jetzt noch nicht die größte Gegnerin und da traue ich ihr noch einiges zu. Danach könnte allerdings Arina Sabalenka warten. Das könnte dann.
Ja, und da gibt es dann 3 Spiele höchstens.
Ja, wahrscheinlich. Mehr haben wir noch nicht bei den Frauen, die im Moment spielen. Rybakina hat sich gerade im Break eingefangen gegen Valentova. Also das könnte jetzt vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern. Deswegen werden wir über die Herrenmatches sprechen, die bislang schon zu Ende gegangen sind. Und ich habe eben schon etwas gespoilert. Und das ist die mal wieder dramatische Niederlage von Alejandro Davidovic-Fokina gegen Arthur Rinderknecht. 6-4, 3-6, 2-6, 6-2, 6-3 gewinnt Rinderknecht am Ende. Hatte mit Break zurückgelegen im 5. Satz und hat dann den Breakball zum 5-3 mit einem überragenden Passierball abgeschlossen. Zwischendurch gab es wirklich einige Highlight-Ballwechsel. Davidovic-Fokina, der so eine gute Vorbereitung hatte, der insgesamt so eine gute Hartplatzsaison hatte, scheidet hier wieder in der zweiten Runde aus. Und es ist ein Kreuz mit ihm bei Grand Slams.
Ja, und es beeindruckend, was Rinderknecht hinlegt.
Ja, ja, also, absolut.
Total unscheinbarer Typ in den letzten Jahren. Dann meine ich, was gegen Dimitrov, die ganz enge Kiste bei den French Open? Gegen irgendeinen großen Namen. Dann Zverev,
während du sprichst. Ja, ich gucke nach, während du sprichst.
Ja. Dann hier Davidovic-Fokina. Also, das ist schon für jemanden, der, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen limitiert ist, ist das schon ziemlich beeindruckend. Der hat jetzt ja nicht ganz das Talent von Davidovic-Fokina. Das ist ja eher Hausmannskost mit einem guten Aufschlag. Und das ist natürlich nervenstark und wirklich das Karrierejahr und sehr beeindruckend. Aber normalerweise muss Davidovic-Fokina das halt rüberbringen. Wir hatten schon bei der Auslosungsvorschau drüber gesprochen. Es gelingt ihm halt nicht. Er hat jetzt auf der Tour eine gewisse Konstanz gefunden, aber solche Matches tendiert er zu verlieren. Er hatte hier eine Chance gehabt, durchaus weit zu kommen. Und ist schon wieder ausgeschieden. Und fällt damit natürlich auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund zurück, wenn man irgendwie über wirklich relevante Tennisspieler nachdenkt.
Er hat gegen Alexander Zverev ja in Wimbledon gewonnen. Bei den French Open hatte er in der ersten Runde gegen Jannik Sinner verloren in 3 Sätzen. Also
irgendwo hat er noch so ein Ding rausgehauen. Aber trotzdem war schon beeindruckend, 2 Top-20-Siege zu holen.
Ja, absolut. Ich gucke jetzt gerade noch mal. Ich will das jetzt wissen, was du da gesagt hast. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, Arthur Rinderknecht steht in der dritten Runde und da trifft er jetzt auf Benjamin Bonsi und der hat gegen Marcus Giron einfach einmal ein 0-2 aufgeholt. 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4. Und nachdem er gegen Daniil Medvedev ein 5-Satz-Match gespielt hat und da auch einiges ertragen musste, hat jetzt Marcus Giron nach 2 Sätzen niedergerungen. Und Marcus Giron, ich habe ihn jetzt ein paar Mal live gesehen und ich bin immer darüber erstaunt, wie fehlerarm er spielen kann. Aber er kommt nicht über so eine Schwelle rüber und das hat heute Bonsi dann für sich nutzen können.
Ja, auch einer, an den es nicht ganz leicht ist, sich zu erinnern. Ne? Der zieht so seit 10 Jahren sein Ding durch, hat noch nie den einen großen Sieg gefeiert, weil es eben, wie du sagst, halt auch für nicht viel mehr als ein solides Level reicht, verteilt die Bälle sehr gut, mag auch durchaus schnellere Plätze, nutzt jetzt aber auch nicht seine Chancen, also hat durchaus schon ein paar dritte, vierte Runden bei Grand Slams gehabt, aber nichts, was total erinnerungswürdig ist. Und klar, der Typ wird am Ende trotzdem ein paar Millionchen mit nach Hause nehmen und eine super Karriere gehabt haben, aber ist jetzt niemand, der total relevant dafür ist, wie sich so ein Grand Slam Turnier gestaltet. Und es gibt ja verschiedene Formen von Relevanz. Es gibt die, die gewinnen, es gibt die, die über einen Raschungslauf schaffen, es gibt die, die einen großen Namen rausnehmen, und alles schafft er nicht. Aber gut, Bonzi, nachdem er in Wimbledon von Medvedev sich hat unterstellen lassen müssen, nie die großen Matches zu gewinnen, hat es jetzt 2-mal geschafft und dann hier auch noch den unprätentiösen Job abgeliefert. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wer von Rinderknecht und Bonzi hier wirklich ins Achtelfinale kommt.
Die Geschichte möchte ich gerade noch mal erzählen. Daniel Medvedev hat auf Russisch, hat er in Wimbledon gesagt hier, der Typ könnte Top 10 spielen, wenn er immer so spielen würde. Dann macht er das nur ein einziges Mal im Jahr, und das gegen mich jetzt hier. Und jetzt hat er zweites Mal gegen Bonzi auf den Arsch bekommen, und jetzt hat er dann auch noch die dritte Runde erreicht. Also das ist so ein kleines bisschen dann auch fieses Karma für Daniel Medvedev.
Stell dir vor, der gewinnt das Turnier.
Ja, nein, wird er ja nicht, aber trotzdem, Bonzi gegen Rinderknecht jetzt in der dritten Runde. Wir haben auf jeden Fall einen Franzosen im Achtelfinale, der dann auf vielleicht Carlos Alcaraz treffen wird, der gegen Riley Opelka gewonnen hat in der ersten Runde. Jerzy Lehecka, der hat gegen Thomas Martin Echeverry in 4 Sätzen gewonnen, hat da eine solide Leistung abgeliefert und trifft jetzt auf einen weiteren Überraschungsmann. Und das ist Raphael Collignon. Raphael Collignon hat in diesem Jahr eigentlich so ein bisschen seinen Mini-Durchbruch gehabt. Ist hier als es ist ja schon im Hauptfeld gewesen, also wirklich das erste Mal richtig bei einem Grand Slam Turnier im Hauptfeld gewesen, hat sich über die Challenger Tour rangespielt und hat hier in der ersten Runde gegen Daniel Elahi Galan gewonnen in 3 Sätzen, und jetzt gewann er gegen Casper Ruud mit 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5. Und ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber das ist alles nichts Besonderes, was er macht. Er ist einfach unglaublich solide, und es hat für Casper Ruud gereicht, der nach seiner Knieverletzung nicht richtig wieder auf die Füße kommt und wieder eine enttäuschende Niederlage hinnehmen musste bei den US Open, bei denen er vor 3 Jahren noch das Finale erreicht hat.
Ja, also das fällt jetzt schon unter ein bisschen wilde Niederlage. Also Collignon mit 17 Doppelfehlern, 7 davon im 5. Satz. Am Ende hat Ruud 11 Punkte mehr, Gleichstand bei den Punkten im 5. Satz. Und es war ja hinten raus einfach nur eine Nervensache. Also ja. Ruud hat so viele Fehler gemacht, wirklich unerzwungene Fehler, auch auf der Vorhand, was man ja bei ihm eigentlich nicht sieht, gegen jemand, das tut mir leid, der aber ein bisschen hölzern spielt. Also Collignon hat hier viele Winner untergebracht und relativ viele unerzwungene Fehler gemacht, wobei da dann halt auch die Doppelfehler mit reinkommen. Aber das war eigentlich ein bisschen Hausmannskost für mich. Und das muss Casper Ruud gewinnen. Aber du hast schon angesprochen, seit der Knieverletzung läuft nichts. Das war jetzt das 8. Match, 4-4 die Bilanz. Und ich habe das Gefühl, er hat so ein bisschen das Selbstvertrauen verloren. Und das hat man dann hier in dem Match gesehen. Und ich bin gespannt, wo und wie er es wiederfinden wird.
Es wird auf jeden Fall hoffentlich nicht am Geruch von Gras gelegen haben, weil er hat gesagt...
Hat er sich, glaube ich, darauf beschwert, ne?
Genau, er hatte gesagt, hier, das Einzige, was ihn so ein bisschen nervt, ist der Weed-Geruch die ganze Zeit in der Luft. Mich wundern diese Leistungen tatsächlich, weil er hat so viele Möglichkeiten mit seinem Spiel. Wir wissen, also er hat hier das Finale schon erreicht, und trotzdem wissen wir, dass er eigentlich dann auf dem Sandplatz, den sich natürlich wohler fühlt als auf dem Hartplatz, vor allen Dingen bei diesen schnellen Hartplätzen. Und trotzdem, was du gerade gesagt hast, dass Raphael Collignon eher hölzern spielt, dass er sowas nicht runterspielen kann momentan, das wundert mich wirklich, dass er nicht seine Erfahrung nutzen kann, dass er nicht das nutzen kann, was er ja spielerisch auch drauf hat. Das wundert mich tatsächlich. Und da glaube ich dann auch, entweder ist die Knieverletzung dann doch hinderlicher, als wir bislang glauben, oder es fehlt wirklich das Selbstvertrauen bei ihm.
Ja, ich hoffe Selbstvertrauen, weil wir brauchen jetzt nicht den nächsten Medvedev, der irgendwie mit Ende 20 oder gut, noch klein ein bisschen jünger, der mit Mitte, Ende 20 irgendwie so langsam abbaut und dann ins Nimmerwiedersehen hier segelt. Also das wäre jetzt natürlich schon schade. Aber ich glaube jetzt mal, dass es eher das Selbstvertrauen ist und er sich irgendwo wiederfinden wird in den nächsten Wochen.
Also, Casper Ruud ist ausgeschieden und so ein bisschen fallen die Gesetzten dort bei Carlos Alcaraz in der Gegend, wobei wir dann auch sagen müssen, dass Casper Ruud nicht unbedingt zu den Top-Favoriten gezählt werden musste, Daniil Medvedev auch nicht und Alejandro Davidovic Fokina, ja, den hätte man gerne in einem Achtelfinale, in einem möglichen gegen Carlos Alcaraz zum Beispiel gesehen. Taylor Fritz hat sich auch durchgesetzt gegen Lloyd Harris, aber der hatte große, große Probleme und war dann am Ende so ein kleines bisschen davon Profiteur, dass Lloyd Harris wieder eine Oberschenkelverletzung hatte. Harris kommt ja auch seit Jahren nicht auf die Füße mit immer wieder neuen Verletzungen, auch mit der Schulter etc. Hier hatte er allerdings den ersten Satz mit 6-4 gewonnen, mit tollem Angriffstennis, mit vor allem sicherem Grundlinientennis und Taylor Fritz hatte bis zum Tiebreak des zweiten Satzes wirklich arg zu kämpfen. Im dritten und vierten Satz ging es dann in eine Richtung, auch wenn er beim dritten mit 5-1 führte und es dann auf einmal nur noch 5-4 stand. Trotzdem, das war zwei Sätze lang ein ziemlich kitzliges Spiel für Taylor Fritz.
Ja, haben wir natürlich von Fritz' Seite jetzt schon ein paar Mal gesehen. Unter anderem in Wimbledon haben wir allerdings auch von Lloyd Harris' Seite schon ein paar Mal gesehen. Ja. Er hatte auch durchaus schon Sätze gegen Top-10-Spieler gewonnen. Das Ding ist halt, sein Spiel kann relativ schnell in Richtung Wild kippen. Und ich fand gerade Ende des zweiten Satzes, da hat ihn halt die Vorhand verlassen, die vorher relativ sicher war. Die war da nicht da. Da ist er dann ein bisschen unruhig geworden. Da hat er dann angefangen, zu viel damit zu wollen. Bei ihm so Inside-Out ist so der klassische Lloyd Harris-Fehler, der dann passiert. Und dann ist es ja wirklich schnell weggegangen. Du hast dann auch schon die Verletzung angesprochen. Das gehört irgendwie bei Lloyd Harris leider auch dazu. Und da ist viel Talent, aber da ist nicht genug Stabilität. Und wenn Fritz eins hat, dann Stabilität. Und ich meine, so ist er ins Halbfinale in Wimbledon gekommen. So hat er hier letztes Jahr das Finale erreicht. Will nicht sagen, dass er das wiederholt, aber er unterstreicht zumindest ein bisschen, was er in den letzten 12 Monaten gezeigt hat, dass wenn er fit ist, dann ist er halt echt ganz schön schwer zu schlagen.
Dann ist er wirklich ganz schwer zu schlagen und er wird auch schwer zu schlagen sein von Jerome Kim. Und Jerome Kim, den müssen wir jetzt einmal vorstellen. Er und Leandro Riedi, zum ersten Mal, dass zwei Schweizer ihr erstes Grand Slam Hauptfeldmatch bei einem Grand Slam Turnier zusammen gewonnen haben. Er und Leandro Riedi, beide ihren ersten Sieg in einem Grand Slam Hauptfeld gefeiert. Und Jerome Kim hat jetzt heute gegen Brandon Nakashima gespielt. Und Brandon Nakashima hat so ein bisschen dann auch meiner Meinung nach das Los, dass er nichts wirklich Überraschendes kann. Er kann sehr vieles, sehr gut, aber nichts in irgendeiner Weise Überraschendes. Und das hat Jerome Kim dann heute ausgenutzt und hat am Ende mit 4-6, 7-6, 7-5, 3-6, 7-6 gewonnen. 10-8 im Match-Tiebreak des fünften Satzes. Über 4 Stunden haben die beiden gespielt. Und auch da muss ich sagen, Brandon Nakashima wird wahrscheinlich schlecht schlafen, dass er dieses Match nicht gewonnen hat, weil Jerome Kim hat ihm nicht die allergrößten Aufgaben gestellt.
Nee, und ich meine, für Jerome Kim war das 12. Top-100-Match seines Lebens. Und das waren meistens eher Spieler in der zweiten Hälfte der Top 100. Und Nakashima hat sich wieder hochgearbeitet im Ranking, gehört sicherlich zu den besseren Aufschlägern auf der Welt, auch wenn da jetzt nicht so konstant wie die Spitze, aber hat hier dann zum Beispiel im 502 Asse geschafft und Kim hat 10 Asse geschafft und Kim hat 21 Winner gehabt und Nakashima hat 8 gehabt. Das ist viel zu wenig für ihn. Und er hat, ja, das Match ist ihm passiert und das sollte aber nicht der Fall sein bei jemand, der so viel höher im Ranking ist und er sah dann auch entsprechend bedient aus und für Kim ist natürlich eine super Sache. Ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich das nächste Match gewinnt. Bin auch gespannt, ob er sich da weiter oben halten kann, aber ja, für ihn erstmal natürlich eine super Sache.
Hatte sich durch die Quali gespielt, erste Runde gegen Ethan Quinn gewonnen und Brandon Nakashima, glaube ich, hätte einen Stolperstein werden können für Taylor Fritz. Jerome Kim glaube ich nicht, dass er das wird nach diesen 5 Matches, die er jetzt drinnen hat. Und aber er hat sein Karrierepreisgeld fast verdoppelt jetzt durch diese dritte Runde. Das müssen wir dann immer wieder sagen. Das sind so karriereverändernde Geschichten. So eine dritte Runde bei einem Grand Slam.
Genau. Also punktemäßig wird das jetzt noch nicht den Riesenunterschied machen. Das ist jetzt nicht wie Lulu Sun im letzten Jahr, aber es ist okay, jetzt kann ich Kohle in die Karriere investieren und jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwie wirklich größere Challenger mit Trainer und also er wird wahrscheinlich vom Schweizer Verband so Unterstützung gehabt haben, aber dass ich da jetzt mit Trainer, Physio, was weiß ich, auflaufe und gucke, dass ich die Kohle jetzt nutze, um innerhalb der nächsten 12 Monate mich in den Top 100 zu etablieren. Das ist das, glaube ich, Idealszenario für jemanden wie Kim.
Ja, auf jeden Fall. Jerome Kim steht in der dritten Runde gegen Taylor Fritz. Thomas Mahatsch hat heute gewonnen gegen João Fonseca. Und das Match durfte ich dann auch kommentieren. Und der erste Satz, muss ich ganz ehrlich sagen, das war der beste, den ich bislang kommentiert habe hier bei den US Open. Das war einer der besten Sätze, die ich in den letzten Monaten kommentiert habe. Weil die beiden haben alles rausgeholt aus diesem ersten Satz. Und was mich mal wieder unglaublich beeindruckt hat, wenn Thomas Mahatsch fit ist, wenn er gut drauf ist, dann ist der ein unglaublich gut anzuguckender Tennisspieler. Er ist super beweglich, er ist in der Defensive total stark, er kann die Inside-Out-Vorhand aus dem Nichts schlagen, er hat einen guten Aufschlag, er hat sehr, sehr viel Touch am Netz und er und João Fonseca haben den ersten Satz wirklich zu einem Highlight-Satz werden lassen. Ab dem zweiten Satz war es dann eine Geschichte, die eine Einbahnstraße war und João Fonseca hat wahrscheinlich auch noch eine große Lernkurve vor sich, ist erst 19 Jahre alt und vielleicht ist bei ihm die Entwicklung ein ganz kleines bisschen später als bei den anderen Wunderkindern, auch wenn jetzt schon wieder gesagt wird, vielleicht vielleicht ist er doch gar nicht so gut. Thomas Mahatsch hat hier heute eine richtig, richtig starke Leistung abgeliefert.
Ja gut, ich würde die Wette eingehen, dass Fonseca nächstes Jahr um die Zeit in den Top Ten steht. Mhm. Also da bin ich mir doch relativ sicher, muss ich sagen. Ihm fehlt so ein bisschen an der Athletik, ein bisschen an der Beinarbeit. Return ist noch nicht so klasse. Muss noch ein bisschen Standtennis spielen, aber ich kann mir vorstellen, wenn der sich 2 Monate ordentliche Vorbereitung für nächste Saison gibt, dass der da aufholt und vom Spielerischen her ist das immer noch beeindruckend. Und ich meine, den ersten Satz muss er ehrlicherweise gewinnen. Da holt er mehr Punkte, gibt beim Aufschlag gerade mal 6 Punkte ab, verliert den Satz trotzdem, sollte nicht passieren. Hinten raus fehlt ihm dann so ein bisschen dieses Durchhaltevermögen auf höchstem Niveau, was Mahatsch hat. Aber ich sehe in ihm immer noch einen Riesentalent.
Ja, ich sehe in ihm auch ein Riesentalent. Wie gesagt, es dauert vielleicht ein bisschen länger als bei ihm. Und ich glaube auch, dass er athletischer werden kann. Ich glaube auch, dass das wird. Die Beinarbeit kannst du nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt trainieren. Irgendwann bist du halt entweder schnell oder nicht so ganz so schnell. Aber trotzdem glaube ich, dass er, ich weiß noch nicht, ob er nächstes Jahr um diese Zeit in den Top Ten sein wird, aber er wird früher oder später in den Top Ten sein. Thomas Mahatsch auf jeden Fall hat meiner Meinung nach Top Ten Potenzial und könnte jetzt in der nächsten Runde auf Landsmann Jakub Menschik treffen. Allerdings hat der noch eine ganze Menge zu tun hier mit Hugo Blanchet. Hugo Blanchet hat nämlich gerade hier im 4. Satz Satzball. Und das könnte in den 5. Satz, es geht in den 5. Satz, wie es jetzt gerade hier umgeschaltet ist. Cameron Norrie ist jetzt auch noch vielleicht in einem 5. Satz verwickelt. Francis Tiafoe gegen Martin Damm auch mitten im 4. Satz. Also das werden noch ein paar sehr interessante Ergebnisse werden. Und über die wichtigsten Ergebnisse werden wir dann morgen sprechen. Ein Ergebnis haben wir aber noch, das wir von heute besprechen müssen. Das ist das von Novak Djokovic. Nach der ersten Runde hat er gesagt, ich habe im 2. Satz wirklich nicht überlebt gegen Lana Tien. Und jetzt hat er gegen Zachary Swider auch den 1. Satz verloren. 6-7, 6-3, 6-3, 6-1 hat er am Ende gewonnen. Es war am Ende ein sicherer Viersatzsieg und trotzdem, das ist alles nicht überzeugend von ihm.
Ja, und ganz kurz, damit wir es nicht vergessen, wir sollten gleich noch mal Jack Draper reden.
Ach ja, genau.
Aber ja. Den schieben wir mal hinter Djokovic. Mhm. Ja, also ersten Satz verloren, zweiten ein bisschen präziser und besser geworden und die Intensität gesteigert und dann im dritten und vierten hat er auch den Vorteil gehabt, dass Swider da abgebaut hat, ein bisschen gekrampft hat, beim Aufschlag so 20-30 km/h verloren hat und das hat er dann relativ locker nach Hause bringen können. Ich denke, er sieht selber, dass er nicht in Topform ist. Wir sehen also mal, wofür es am Ende hier wirklich reicht.
Ja, wir werden es sehen. Djokovic hier in 4 Sätzen weiter. Zachary Swider war ab Mitte des 3. Satzes war er kein Konkurrent mehr. Und dann müssen wir noch die Geschichte ansprechen. Der letztjährige Halbfinalist, Jack Draper, schlägt sich seit Monaten mit einer Armverletzung rum. Hatte sich die erste Runde, hat er noch gut gespielt. Er hat in 4 Sätzen gegen Federico Agustin Gomez gewonnen, hatte da schon über Armschmerzen geklagt und hat gesagt, ja, ich versuche es trotzdem. Hätte jetzt morgen gegen Siso Berks spielen müssen, aber hat jetzt abgesagt, Siso Berks steht kampflos in der 3. Runde. Jack Draper wird eine ganze Menge an Punkten verlieren. Wichtiger ist aber erstmal, dass die Gesundheit passt bei ihm.
Tja, und das haben wir bei ihm schon öfter gehabt. Bin sehr gespannt, wie das bei ihm weitergeht. Das ist ja jetzt anscheinend was sich seit der Sandplatzsaison zieht. Kann er da was machen? Muss er jetzt wirklich nochmal länger aussetzen? Ist da eine OP nötig? Bin total gespannt. Er hatte so gute erste Monate. Sah so aus, als wenn er einen Anschluss geschafft hätte an die oben. Und jetzt ist er erstmal weg. Und es kam irgendwie mit Ankündigungen, nachdem er nicht gespielt hat, dann nicht ganz so positiv hier in der Presse klang. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Tja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Also, wir werden sehen. Auf jeden Fall kann Jack Draper nicht mitspielen. Lass uns nochmal gerade einen Blick auf das Spiel oder auf den Tag von morgen werfen, weil der Zeitplan ist nämlich auch schon raus. Da muss ich jetzt noch einmal gerade umschwenken hier. Da sind wir. Morgen werden Iga Świątek und Jannik Sinner die Tag-Session bereiten. Iga Świątek gegen Susan Lamens, Jannik Sinner gegen Alexei Poprin. Nachts dann Coco Gauff und Tommy Paul. Coco Gauff trifft auf Donna Vekic und Tommy Paul auf Nuno Borges. Alexander Zverev spielt heute Morgen die Night-Session um 1 Uhr gegen Jacob Fernley. Um 17 Uhr spielt Eva Lüß gegen Linda Noskova. Um circa 19 Uhr wird dann Laura Siegemund auf den Platz treten gegen Anastasia Sacharowa. Und nicht vor 22 Uhr dann das Match von Daniel Altmaier gegen Stefanos Tsitsipas. Also morgen gibt es wieder eine ganze Menge an Spielen und die deutschen Spielerinnen und Spieler sind gut aufgeteilt über den Abend. Also wenn ihr an den deutschen Spielerinnen und Spielern interessiert seid, dann könnt ihr einen nach dem anderen abarbeiten. Und morgen gibt es dann auch die ersten Matches aus dem Doppel. Auf dem Grandstand morgen übrigens. Leila Fernandes und Venus Williams gegen Ludmila Kichenok und Ellen Perez. Das ist ein schönes Duell.
Ah, absolut. Also, gespannt, wie weit die hier kommen.
Ja, da bin ich auch gespannt. Kitchenok und Perez sind an 6 gesetzt. Das wird eine schwierige Aufgabe für die beiden. Morgen wird es keinen Podcast geben. Wir sind dann wieder übermorgen am Start. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Bluesky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Okay.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.